Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Die Erkenntnisse der Pokalwoche zu Bayern, Bayer und Betäubungsmitteln, das gibt's heute hier im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de und ich ahne es schon, letzteres würde mir Pit Gottschalk, der Sport1-Chefredakteur und Feverpitch-Macher, am liebsten in den Kaffee kippen, damit er endlich Text bekommt hier im Podcast. Ich spüre deine bohrenden Blicke, Pit, trotz der räumlichen Distanz Hamburg-München. Hallo.
Heute ist Fronleichnam und an Fronleichnam bin ich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sozialer Mensch und ich würde dich immer verschonen und dich immer preisen und dich natürlich immer zu Wort kommen lassen. Ich könnte natürlich jetzt hier meinen Wortbeitrag endlos fortsetzen, damit du nicht mehr zu Wort kommst und unsere 20, 30 Minuten einfach nur mit diesem kleinen Monolog dann beendet wird, aber jetzt darfst du doch wieder reden.
Ich traue es dir zu, das wirklich zu schaffen. Aber der Vorteil hier im Podcast aus deiner Sicht ist, ich würge dich nicht nach 5 Minuten mit einer Glocke ab, wie ihr euch bei Sport1 gegenseitig
dachte. Du hast eine Glocke?
Nein, eben nicht. Aber bei Sport1 habt ihr eine bei 2:10 und da wirst du ja rigoros abgeklingelt.
Ich habe nicht nur eine Glocke, ich habe auch einen, der sich ständig läutet. Nämlich der hat die Töne neben mir, ja, Ur-Hamburger. Und er sorgt immer schon dafür, dass ich nicht zu lange rede. Ich nerv das umgekehrt, wenn ich zu lange viel rede, weil er dann aus seinem Zeitplan dann rauskommt. Wir haben da ein paar Mechanismen eingebaut, damit ich doch nicht zu Monologen ansetze. Vielleicht sollte ich mir da für dich auch noch etwas überlegen.
Ich lasse dich auf jeden Fall sonst gerne auch mal von der Leine. Da kannst du dich einfach ein bisschen austoben. Aber jetzt lass uns Business machen. Ich hatte ja schon gesagt, Bayern, Bayer und Betäubungsmittel heute unser Thema. Was machen wir denn aus dem 2-1?
Was für eine Alliteration.
Großartig, ne?
Bayer, Bayern und Betäubungsmittel. Oh man, da hast du doch die ganze Nacht drüber nachgedacht, oder?
Es hat mich schon ein bisschen Gehirnschmalz gekostet, da hast du recht.
Aber fantastisch. Das wird die Überschrift morgen im Fever Pitch Newsletter werden. Bayer, Bayern und Betäubungsmittel, ich verspreche es dir.
Da freue ich mich doch schon drauf, das zu lesen. Aber was machen wir jetzt aus dem 2-1 der Bayern gegen Frankfurt im Pokalhalbfinale? Vor allem jetzt aus der zweiten Hälfte. Kann man sagen, der Gegner kann nur so gut sein, wie die Bayern ihn werden lassen?
Abhaken und weiter geht's. Ich glaube, die Bayern haben die Möglichkeit ausgelassen, noch einen Gang höher zu schalten. Sie haben erste Halbzeit alles dominiert, hätten 3-4-0 in die Halbzeitpause gehen können, eigentlich müssen. Wenn ich an die Szene denke, als Robert Lewandowski über den Ball läuft, der quer auf der Linie gespielt wird, ja, also eine unglaubliche Szene. Und dann lässt irgendwie die Konzentration nach, da kommt Müdigkeit rein. Du musst dich ja, sag mal, auch dazu zwingen, ernst zu nehmen, was du da machst, wenn du vorher den Gegner so im Blick hattest, eine englische Woche, ohne optimale Vorbereitung, wie man das aus einer normalen Bundesliga-Saison vor Corona eigentlich kannte. Ich habe eben bei 2:10 gesagt, Bayern zeigt da eine menschliche Seite. Und so ähnlich hat es ja auch Thomas Müller hinterher ausgedrückt, dass er gesagt hat, ja, wir waren müde, ja, wir haben ein bisschen Pomade gespielt. Also Bayern München ist doch eine ganz normale Fußballmannschaft, auch wenn die besten Spieler Deutschland dort beschäftigt sind.
Aber können sie sich denn auch zusammenreißen, was diese Großchancen anbelangt, wenn es dann wirklich zählt, wenn also die Champions League irgendwann mal fortgesetzt wird und dann tatsächlich der Druck dann dazukommt, eben auch Tore machen zu müssen, weil die Gegner mit allem Respekt deutlich stärker sind als Eintracht Frankfurt. Und das Auslassen von Großchancen, das ist ja eine Bayern-Schwäche seit Monaten, vielleicht auch seit Jahren, da liegen sie in den Statistiken gut.
Nein. Bullshit, ich muss intervenieren, Bullshit. Also du kannst doch keiner Mannschaft wirklich vorwerfen, dass sie Ladehemmung hat, wenn sie 90 Tore in 30 Spielen schießt, ja, in der Bundesliga. Das hat seit 1963, seit Bundesliga-Gründung noch nie gegeben zu diesem Zeitpunkt der Saison. Es fehlen noch 11 Treffer, um den legendären Rekord von 72 zu brechen. Ja, 3 Tore im Schnitt ist eine fantastische Ausbeute. Die haben keine Ladehemmung. Worüber wir reden ist, sie könnten noch mehr Tore schießen.
Eben klagen auf hohem Niveau. Wir müssen doch auf hohem Niveau klagen. Die Bayern, die muss man doch mit anderen Maßstäben messen.
Ja, am Ende geht es um etwas anderes. Daher geht es nicht um die Ladehemmung, wie man das versteht, einen Toreschnitt zu machen, sondern hat man die Nerven in Situationen, wo es spitz auf Knopf ist, das Ding durchzuziehen. Mhm. Und da halte ich fest, ja, man hat kurz gewackelt aus verschiedenen Gründen gegen Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale. Am Ende geht man aber als 2:1 Sieger vom Platz und keiner hat ja nun von den Protagonisten gesagt, auch nicht der Gegner, das sei ein ungerechtes Ergebnis gewesen, ja, sondern die Bayern liefern jetzt gerade unter Hansi Flick. Und das muss man tatsächlich auch mal würdigen, auch wenn ich weiß, dass die Bayern-Hasser jetzt auch mich hassen werden für ein solches Statement, ja. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, was die Bayern liefern. Und wenn die mal nach vielen Wochen des Siegens 4-2 allein beim Verfolger Leverkusen am Wochenende, ja, dann mal für 6 Minuten waren es insgesamt unter Druck geraten, dann kann man da nicht direkt von einer Krisensituation sprechen. Hm. Das würde ich wirklich jetzt mal so ein bisschen einordnen.
Also eine Krise wollte ich den Bayern auch nicht einreden. Ich wollte eben nur ein bisschen, Salz
ja,
da reinkippen.
Alter Bayern-Hasser, ja. Ne? Oh. Wolltest du denen wieder was anhängen, was da nicht da ist? Ne?
Da hängst du mir was an, was selbstverständlich noch nie so war. Menschen, die meine Biografie wissen, dass ich den Bayern lange Zeit sehr, sehr zugetan war, bevor ich mir eine objektive Rolle als Journalist zugedacht habe.
Das ist eine sehr geordnete Defensivarbeit, die du gerade leistest.
Gucken wir auf ein, weil du eben sagtest, rausragen. Einer ragte gestern raus, eigentlich schon seit längerer Zeit wieder. Jerome Boateng, den hatten wir hier in der Sendung auch schon mal abgeschrieben. Der ist mittlerweile wieder ein Leistungsträger, hat die Gunst der Süle-Verletzung tatsächlich genutzt und profitiert auch sehr davon, dass Hansi Flick am Ruder ist, oder?
Er hat ja auch keine andere Wahl, weil auch Lucas Hernandez, der Kochtransfer des FC Bayern verletzt gewesen ist, neben ihm ein gelernter Außenverteidiger in der Innenverteidigung Platz nimmt, nämlich David Alaba. Also insofern ist er schon gezwungen, dort Leistung zu bringen und aktuell bringt er die tatsächlich auch. Er ist aber tatsächlich nicht so jetzt unter Druck geraten, dass er auf Herz und Nieren geprüft worden ist, ob er es noch bringt. Ja, eine Zukunft hat er beim FC Bayern nicht. Das glaube ich ganz einfach nicht. Wenn Süle kommt, ist er der Abwehrchef. Und ob sich dann Boateng da wieder so unterordnet. Er hatte keine Wahl, als Mats Hummels den Verein verlassen hat, aber eine Dauerlösung in der Innenverteidigung, daran glaube ich eigentlich nicht.
Auf jeden Fall.
Weil es gibt ja auch noch Benjamin Pavard an der Seite, der jetzt auf der rechten Seite spielt. Torgefährlich, wirklich, gerade bei Standardsituationen, spielt eine klasse Rückrunde, ja. Aber er ist ja eigentlich der Mensch, der in der Innenverteidigung stehen sollte. Wenn die Bayern auf der rechten Seite, sag mal, das Tempo haben wollen, wie sie es brauchen, auf der linken Seite haben sie es mit Alphonso Davies ja schon geschafft, dann wird Pavard auch in die Innenverteidigung rücken, dann sind die Tage von Jerome Boateng auch gezählt.
Auf jeden Fall steht erstmal noch das Finale natürlich im Pokal an. Da treffen die Bayern dann auf Bayer Leverkusen. Über das Halbfinale gegen Saarbrücken, da müssen wir jetzt nicht im Detail unbedingt sprechen. Klarer Sieg, auch der hätte höher ausfallen können. Lass uns lieber über den Vater, über das Gehirn des Leverkusener Erfolgs sprechen. Peter Bosch, der Trainer, der hat sie in diese Position gebracht, jetzt ja einen Titel gewinnen zu können in dieser Saison, die Leverkusener, also den Pokal oder vielleicht auch die Europa League, wenn es denn da mal weiterläuft, da ist ja noch ein bisschen was drin. Glaubst du, beim BVB in Dortmund ärgert man sich manchmal noch ein bisschen oder vielleicht ganz leise, dass man Peter Bosch damals vor gut 3 Jahren nicht mehr Zeit gegeben hat, nicht mehr Geduld hatte mit ihm?
Nee, ich glaube, man ärgert sich nicht. Das Thema war ja relativ schnell abgehakt und er hat ja nicht wirklich jetzt Spuren hinterlassen. Er hatte eine Idee von Fußball, für die er nicht die Mannschaft hatte. Die Mannschaft war talentiert, ich würde sagen talentierter als die aktuelle Leverkusen-Mannschaft. Sie war aber nicht bereit, sich in irgendeiner Weise auf neue Ideen einzulassen und dafür auch, sagen wir mal, Dinge zu leisten. Er hat Vorgaben gemacht, mit denen die Mannschaft nicht einverstanden war und so hat sie dann auch gespielt. Wir erinnern uns in der Saison 2017-18 ein Rekordstart mit Hurra-Fußball ohne Ende. Und dann ist das eingebrochen, weil die Spieler ihm nicht mehr gefolgt sind. Und der Verein hat dann sehr lange an ihm festgehalten, hat ihn sehr unterstützt, musste aber dann irgendwann feststellen, dass er die Mannschaft nicht konsolidiert, das heißt auf ein Mindestniveau bringt, dass sie weniger anfällig für Gegentore ist. Also der Schlüsselmoment war damals ein Spiel in Hannover. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Ergebnis, vielleicht war es 4-1, 4-0, aber es war ein relativ hohes Ergebnis, wo der gegnerische Coach Breitenreiter tatsächlich Peter Bosch ausgekontert hat, ausgecoacht hat, ja. Und da ging es irgendwann nicht mehr weiter. Was ich erstaunlich finde, ist, er hat damals einen Punkteschnitt von 1,25 in 24 Spielen erreicht. Ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Jetzt in Leverkusen, wo es eine willige, hungrige Mannschaft ist, die ihm auch folgt, die sich auf ihn eingelassen hat, die vielleicht, wenn man jetzt die einzelnen Spieler schaut, schlechter aufgestellt ist, ja, hat er einen Punkteschnitt von 1,9 in 64 Spielen erreicht, 1,91, wenn ich es genau sehe, ja. Und das zeigt, dass er nicht nur in den Wettbewerben weitergekommen ist, das kann ja manchmal mit Glück zusammenhängen, sondern dass er tatsächlich auch so viel Substanz in die Mannschaft gebracht hat, so viel Konsolität, so viel im Sinne von Berechenbarkeit, dass der Punkteschnitt auch nach oben geht. Ja, jetzt hat man das Spiel gegen Bayern München zu Hause 2-4 verloren. Wir vergessen aber nicht, dass er erstens eine ersatzgeschwächte Mannschaft hat und zweitens, dass er das Hinspiel in München ja gewonnen hat. Er hat zweimal Bayern in Folge besiegt, jetzt das dritte Spiel mal verloren. Ich halte das Pokalendspiel am 4. Juli für völlig offen. Wenn er so mutig auftritt, Peter Bosz, wie man ihn kennt, kann es sein, dass er sich auch etwas einfallen lässt, um Bayern aufs Kreuz zu legen. Genau das, was Lucien Favre übrigens hat vermissen lassen, wenn es gegen Bayern geht.
Und er hat ja auch was mit Leverkusen geschafft, was nicht mal Jupp Heynckes so richtig in den Griff gekriegt hat, nämlich das Problem, dass Bayern eigentlich traditionell eine schwächere Rück- als Hinrunde spielt. Das ist ja auch schon mal bemerkenswert.
Bedeutet ja, dass er die Pausen, die er hatte, nämlich im Winter und dann in der Corona-Pause, sehr, sehr gut genutzt hat. Aber das stützt ja meine These, dass er ein Trainer ist, der eine Mannschaft braucht, die ihm folgt. Und da hat er auch verlängerte Arme, wie die Bender-Jungs, die das entsprechend auch umzusetzen wissen, was er ihnen eintrichtet. Dann ist es viel, viel Detailarbeit. Und wenn man sich die Spielweise anguckt von den Leverkusenern, das ist ja wie aus einem Guss, da weiß man schon, was man tut. Wenn jetzt noch die mentale Stärke kommt, auch mal dagegen zu halten, und das haben sie auch in der Rückrunde bewiesen, wir erinnern uns an das sagenhafte Spiel zu Hause gegen Dortmund, das sie gedreht haben. Sie lagen zurück, waren auch drückend unterlegen, ja, und haben das aber dann mit einem Willen dann umgebogen, dass man im Stadion spüren konnte, da ist eine Mannschaft, die möchte sich jetzt auch oben festsetzen. Also diese Leverkusener Mannschaft spielt ja noch nicht so lange mit Peter Bosz, wenn ich das richtig sehe, noch nicht mal anderthalb Jahre. Mhm. Die hat das Besondere, aber ist noch nicht, sagen wir mal, in dem Reifeprozess bis ans Ende vorgedrungen. Also wir müssen einiges erwarten. Vielleicht schon im Pokalendspiel, vielleicht so eine Überraschung, wie es Eintracht Frankfurt vor 2 Jahren gegen Bayern gelungen ist.
Kann Bosz denn auch eine Ära prägen? Das habe ich als Headline heute irgendwo gelesen. Ist das aus deiner Sicht möglich bei einem, jetzt sind wir mal ganz böse, Ausbildungsverein wie Bayer, der ja seinen Kader, wenn denn eben mal einer rausragt, wie Havertz, nicht über Jahre wirklich so zusammenhalten kann, wie es vielleicht nötig wäre, um so eine Ära zu haben?
Also eine Ära hat man dann, wenn man Titel holt. Und der letzte Titel liegt von 1993, 27 Jahre zurück. Mhm. Bedeutet, wenn er einen Titel holt, ist das automatisch eine Ära. So einfach ist das. Und wenn man jetzt aber nur Zweiter wird, dann setzt man eine Tradition fort als Vizekusen. Insofern, ja, er kann eine Ära prägen, aber dafür muss er länger da sein und muss in dieser längeren Zeit dann auch Titel holen. Nach allem, was ich von Rudi Völler weiß, der Sportchef von Bayer Leverkusen, steht man sehr auf den Fußball von Peter Bosz. Man wollte ihn ja damals schon holen, bevor er bei Borussia Dortmund zugesagt hat, weil er so fantastische Arbeit bei Ajax Amsterdam geleistet hat. Da hat Peter Bosz sich für Dortmund entschieden. Das ist korrigiert worden mit der Verpflichtung in Leverkusen. Und diese zweite Chance in der Bundesliga, finde ich, zur Stunde nutzt er sehr vortrefflich.
Mal gucken, wie es weitergeht und wie es dann eben auch im Pokalfinale ausgeht. Peter, du hast schon gesagt, das ist eine offene Geschichte am 4. Juli. Da wissen wir dann mehr. Und in so einer Sendung, da freut es den Moderator immer, wenn Blöcke thematisch ineinander fließen, von Bayer zu Bayer. Und jetzt haben wir auch noch ein drittes Thema, wo man fast eine Dellingsche Überleitung reinbringen könnte, von Bayer nämlich zu Pillen. Der Weg ist da gar nicht so weit und es war das Thema der Woche neben Pokalspielen, Schmerzmitteleinsatz im Fußball. Und zwar nicht zur reinen Schmerzbekämpfung, sondern zur Leistungssteigerung. Denn Schmerzmittel, die stehen Stand jetzt nicht auf der Dopingliste, können ungestraft wie Smarties eingeworfen werden und werden es auch in den Fußballkabinen der Republik, sogar bei Amateuren und Hobbykicker. Das ist nämlich die Erkenntnis einer Reportage der ARD-Doping-Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Recherchezentrum Korrektiv. Das war eine sehenswerte TV-Doku, die da am Dienstag über die Mattscheiben flimmerte. Hat dich dieser Film der ARD-Kollegen um Hajo Seppelt überrascht, diese Erkenntnisse?
Also das, der Einsatz von Schmerzmitteln ist nicht neu. Das erstmal grundsätzlich mal vorneweg. Was neu ist, dass es so flächendeckend ist und dass sich ein Spieler wie Neven Subotic mal öffentlich dazu äußert und es nicht so eine, sag mal, so nebulös im Raum stehen bleibt. Und das ist einfach eine hervorragende Arbeit, die, das sehen wir an den Abrufzahlen im Internet, die Leute da draußen nicht besonders interessiert. Das ist sehr überraschend. Aber es ist ein wichtiges Thema. So, und jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Schmerzmittel nehmen wir alle, wenn wir mal ein bisschen die Wehchen haben. Aber Schmerzmittel im Leistungssport können wir sogar kausal nachvollziehen. Aber bringt es tatsächlich einen Effekt, der mit Doping gleichzusetzen ist? Ich hatte bisher eine sehr ziemlich genaue Meinung, dass es eben, wenn es nicht auf der Dopingliste steht, also auch kein Doping ist. Ich gebe aber zu, bei den vielen Randthemen, die der Sportjournalismus so mit sich bringt, gehört das medizinische Wissen eher zu meinen, sag mal, eher nicht abgedeckten Fachgebieten. Es gibt mit Sicherheit in Dopingthemen bessere Kenner und Experten als mich, ja. Ich gucke dann eher auf die Grundsätze. Und da hat mich die Argumentation meines Kollegen Matthias Becker doch sehr überzeugt, der in seinem Kommentar geschrieben hat, wenn der Körper Schmerzen sendet, dann ist das ja ein Warnsignal des Körpers zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Weiter solltest du nicht gehen, weil es sonst nicht gut ist für den Körper. Und wenn Schmerzmittel dazu verführen, über diese Grenze hinauszugehen, also leistungsfördernd zu sein, weil ich diese Grenze überwinden kann, dann ist das eine Form im Ergebnis zumindest, was dem Doping gleichkommt. Auch beim Doping geht es darum, Grenzen zu verschieben. Und diese Argumentation fand ich so bestechend, dass er mich überzeugt hat, dass die Recherchen erstens berechtigt und zweitens zu diskutieren sind. Bei Schmerzmitteln handelt es sich eine Form von Doping, eines erlaubten Dopings, wenn man so will, aber es ist eine Form der Grenzverschiebung im Leistungsbereich. Und darüber muss jetzt sehr, sehr dringend öffentlich diskutiert werden, ob das nicht doch sich in der Dopingliste niederschlagen sollte. Insofern, um deine Frage dann zu beantworten, ja, ich bin überrascht von AD und Korrektiv, dass sie das Thema so auf die Agenda gesetzt haben, obwohl es zunächst nicht neu schien. Und außerdem, dass wir dankbar sein müssen, dass es diese öffentliche Diskussion jetzt darüber gibt, auch wenn es kein Massenthema ist. Es ist ein wichtiges Thema, so wie immer, wenn es um Doping geht. Und ja, Hajo Seppelt hat da sensationelle Arbeit mit den Kollegen von Korrektiv geleistet.
Und auch der DFB-Präsident hat ja schon gesagt, er wird sich das mal genauer angucken. Glaubst du, dass da schnell reagiert wird? Weil Fritz Keller hat gesagt, Sport und Fußball dient ja eigentlich der Gesundheitserhaltung und eben nicht, soll nicht krank machen. Also glaubst du, da kommt eine schnelle Reaktion oder wie lange wird sich sowas ziehen?
Beim Doping der russischen Sportler hat ja auch Hajo Seppelt damals ein System aufgedeckt. Und bevor es dazu Entscheidungen kommen kann, braucht so eine Entscheidung eine Grundlage, eine Entscheidungsgrundlage. Da ist dann eine Recherche eines Dopingteams aber nur ein Teilbereich. Man braucht dann auch schon faktische Erhebungen und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Die muss man sich erstmal beiholen. Ich verstehe Fritz Keller völlig, dass er sich erstmal schlau machen muss. Wir sind alle keine Doping-Experten. Ich bin ein Fußballexperte, kein Doping-Experte. Aber ich glaube, sobald es den Ansatz gibt, dass Schmerzmittel tauglich sind, Körper zu nicht nur zu belasten, sondern auch zu schädigen, hat der DFB gar keine andere Wahl, als zu reagieren. Das dauert eine gewisse Zeit, weil auch der DFB muss da durch gewisse Gremien gehen, muss da Experten einholen. Aber der Anstoß ist getätigt und ich glaube, dass das Thema so nicht mehr aufzuhalten sein wird. Man wird zu einer Entscheidung kommen müssen. Und wenn die jetzt dazu führt, dass man Schmerzmittel erlaubt, dann wird dort immer ein Schwert darüber hängen, weil man dann den Leuten etwas unterstellen kann. Ja, es wird auch noch die Diskussion kommen, ob man dann nicht im Nachteil ist gegenüber anderen Verbänden, die weiterhin Ibuprofen einschmeißen. Ja, aber das hat man ja immer bei Doping-Diskussionen, dass es Länder gibt, die stark kontrolliert werden und Länder gibt, die nicht so stark kontrolliert werden. Insofern auch diese Frage zu beantworten, das kann ein längerer Prozess werden, weil dann auch die Rolle der WADA, der Weltdopingagentur, dann definiert werden muss in dieser Frage. Wenn die sagen, wir kümmern uns nicht um das Thema, dann ist auch die deutsche Diskussion erheblich erschwert.
Und weil du Fußballexperte bist und kein Mediziner, komme ich nochmal zum Fußballthema direkt zurück zum Spiel. Holen sich die Bayern am Wochenende schon den Meistertitel? Tüten sie es ein? Funktioniert alles aus ihrer Sicht so, dass es schon reicht am 31. Spieltag?
Ja, kommt drauf an, ne? Wie die Dortmunder halt spielen. Ne? Also es sieht alles danach aus, dass wir in spätestens 10 Tagen einen Meister haben, ja.
Also vielleicht noch nicht an diesem Wochenende. Bayern müsste gegen Gladbach gewinnen und Dortmund in Düsseldorf verlieren. Ob das tatsächlich zumindest das zweite Kriterium eintritt, das werden wir dann sehen. Was gibt's denn am Wochenende, am Sonntag um 11 Uhr bei Sport1 im Doppelpass?
Also wir haben den großartigen Hans Meyer, zu das ein legendärer Trainer. Ich freue mich schon sehr auf seine Erkenntnisse, also wie er Mannschaften auseinandersieht und wie er das kommuniziert, was er dort an Erkenntnissen erlangt hat, finde ich großartig. Ich freue mich sehr auf ihn. Und dann glaube ich, werden wir auch eine Menge nächste Woche im Podcast zu erzählen haben.
Da sind wir gespannt drauf. Freuen wir uns dann auf den nächsten Podcast dann Donnerstag oder Freitag, je nach aktueller Lage. Da entscheiden wir kurzfristig, wann wir uns zusammensetzen bzw. zusammen telefonieren und die neueste Folge aufnehmen. Was aber klar ist, am Montag 6.10 Uhr, da gibt es den neuen Fever Pitch Newsletter von Pit Gottschalk. Wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de, dann seid ihr bestens montagmorgens dann schon im Bilde über aktuelle Entwicklungen im Bereich Fußball. Pit, dir ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche.
Dankeschön, also.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Fever Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.